Wie lange beherrschen noch Verbrennermotoren unsere Straßen? Was braucht das E-Auto für den Siegeszug? Wie kann auch Lastentransport elektrisch werden? Und wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Auf der Straße und auf dem Land. Darum geht's jetzt hier. Meine Gäste, der Soziologe Professor Andreas Knie, Experte für die Mobilitätswende, und Klaus Schüssler, Leiter der Abteilung New Mobility bei den Stadtwerken Düsseldorf. Schön, dass ihr zuhört.
Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post. Mit Helene Pawlitzki.
Manchmal wünschte ich, mein Auto würde kaputt gehen. Dann wäre ich nämlich gezwungen, mir was Neues zu überlegen. Meine Mobilität neu zu organisieren. Hoffentlich regenerativ. Vielleicht mit viel mehr Sharing. Aber dann sitze ich bei Sauwetter an meinem kleinen Verbrenner voller Brötchenkrümel und mit dem kaputten Radio und denke, Mann, Gott sei Dank, dass ich gerade nicht Rad fahren oder auf den Bus warten muss. So ist der Mensch. Bequem bis in den Untergang. Umfragen zeigen immer wieder, Menschen wollen nicht aufs eigene Auto verzichten. Viele halten aber von E-Autos weiterhin nicht viel. Welche Chancen haben also E-Mobilität und Sharing und wie bringen wir mehr Menschen aufs Fahrrad? Darum geht es in dieser Episode. Mein erster Gesprächspartner ist immer für eine steile These gut und für schlüssige Argumente auch. Andreas Knie ist Professor am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Er leitet dort den Arbeitsbereich Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung. Herzlich willkommen im Zukunftsorte-Podcast.
Hallo nach Düsseldorf.
Wir sprechen heute über ein Stück weit die Mobilität der Zukunft. Das ist ein vielschichtiges und komplexes Thema. Und ich würde ganz gerne mal versuchen anzufangen mit der Simplifizierung der Welt, wenn wir jetzt mal so tun, als wäre es gar nicht so kompliziert. Und wir reden erstmal nur davon, dass wir quasi die Antriebe elektrifizieren, was ja nur ein Teil der ganzen Geschichte ist. Ne? Also nehmen wir mal an, wir würden nicht mehr fossile Brennstoffe verbrennen, sondern wir würden elektrische Energie aus regenerativen Quellen verwenden. Wo wären wir denn dann? Fangen wir vielleicht an mit dem Auto. Das ist ja immer noch das Lieblingsverkehrsmittel der Deutschen. Wir haben gerade eine Allensbach-Umfrage gesehen. Die haben Sie bestimmt auch gesehen, dass 3/4 der Deutschen sagen oder der Befragten sagen, sie können aufs Auto nicht verzichten. Das heißt, ist das die schöne neue Welt, dass wir einfach alle Verbrennermotoren durch E-Motoren ersetzen und fertig?
Ja, Ihre Frage impliziert es ja schon fast so, dass das natürlich auch nur eine Teilwahrheit ist. Also angenommen, wir wären mal einfach und wären mal tatsächlich auf Deutschland konzentriert und würden uns mal das vorstellen, dass wir alle die Autos, die wir hätten, nehmen wir mal die PKWs und die LKWs, da sind wir schon bei fast 80 Millionen, allein PKWs haben wir 60 Millionen in Deutschland, dann hätten wir, wenn man da jetzt mal die Pariser Klimaziele zum Maßstab nimmt und das in Deutschland ja jetzt wieder mal neu verabschiedete Klimaschutzgesetz, dann hätten wir, wenn wir das so täten, hätten wir vielleicht die Hälfte der im Verkehr anfallenden CO2 oder insgesamt der Treibhausgasklimagase etwa reduziert. Also nur die Hälfte. Das heißt, alleine nur mit einer Dekarbonisierung des Automobilverkehrs kämen wir auch nicht weit.
Und tatsächlich ist es ja auch gar nicht so einfach. Diese Umfrage hat auch ergeben, dass nur noch 17% der Befragten eigentlich ein E-Auto haben wollen. Das waren mal 24% 2020. Also der Anteil der Menschen, die für sich sagen, das kommt für mich als nächste Anschaffung in Frage, ist offensichtlich gesunken. Das kann natürlich daran liegen, dass viele, die eins haben wollten, mittlerweile auch eins haben. Aber trotzdem ist das ja frappierend, wenn man bedenkt, dass eigentlich alle eins haben müssten, damit wir allein das erreichen, was Sie gerade gesagt haben.
Ja, jetzt muss man doch jetzt mal, jetzt wird der Sozialforscher doch in mir doch etwas wach. Also Allensbach, bei aller Liebe zu Allensbach, das ist eine Umfrage von vielen Umfragen. Und wir sind ja praktisch amtlich unterwegs. Das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung macht als GmbH und mit öffentlich-rechtlichem Auftrag, anders als Allensbach, Allensbach ist privates Forschungsinstitut, was auch privat finanziert wird, machen wir mit Mitteln des Forschungsministeriums gemeinsam mit der Firma Infas zwischen den großen Erhebungswellen des Mobilität in Deutschland, das ist die einzige Mobilitätserhebung, die wir amtlich sozusagen zur Verfügung haben, haben wir während und nach der Pandemie eine Studie entwickelt mit 5 Umfragewellen. Das haben wir jetzt MobiCore genannt und das ist jetzt die letzte gerade erschienen. Von daher passt es gerade gut, dass man da drüber reden kann. Und dort können wir sagen, in der Tat, das Thema Klima ist bei allen Menschen im Kopf. Das gibt keinen Menschen, der sagt, nee, Klimawandel gibt es nicht. Es gibt die paar Verrückten, die es natürlich immer gibt. Aber die große Mehrheit der Menschen sagt ja und es ist menschengemacht. So. Soweit, so gut. Aber natürlich sind alle Menschen nicht in der Lage, gleichzeitig alles dafür zu tun, dass sie ihr Leben von heute auf morgen ändern. Da, wo in Düsseldorf der EUREF Campus neu gebaut wird. Drumherum ist die klassische Einfamilien- oder Doppelhausfamilienstruktur dominant, die Zersiedlung der Landschaft mit den entsprechenden Abhängigkeiten von eben unter anderem dem Auto ist offenkundig. Da kann man nicht sofort seine Heizung rausschmeißen und sein Auto wegschmeißen und dann mit dem Lastenrad durch die Gegend gehen. Das läuft da natürlich nicht. Aber man kann zum Beispiel weniger fahren. Das tun die Menschen. Wir haben Fahrleistungsrückgänge von 5-10% insgesamt in Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen. Und die Leute denken natürlich über elektrische Fahrzeuge nach, wenn es ihnen denn möglich wird, dies zu tun. Ne, wir haben ja eine deutsche Autoindustrie, die sich strikt verweigert, günstige Autos zu bauen, als ob sie das tatsächlich darauf anhielten, das zu tun. Und ich habe jetzt den dritten Kurs von einer Studierenden hinter mir, wo Menschen dort mal bei Autohäusern vorbeigehen sollten, um sich ein E-Auto zu kaufen. Es gibt keine Werkstatt, die ihnen dazu rät, weil natürlich E-Autos, wir haben gerade die jüngste Spannungsstatistik gesehen, vom ADAC praktisch keine Probleme mehr haben, also keine Werkstätten mehr brauchen. Ein Tesla muss praktisch gar nicht mehr repariert werden. Das heißt, dass die Werkstätten haben großes Interesse, dass es weiter Verbrenner gibt. Und das ganze Bild zusammen mit den abgekürzten und weggekürzten Förderungen führt natürlich dazu, dass Menschen jetzt eher zögerlich sind. Aber wir können unter dem Strich sagen, Menschen überlegen, Menschen fahren weniger. Ich erzähle mir die Geschichte meines Schulkollegen, der mir dann erzählt, er kauft sich jetzt tatsächlich kein 8-Zylinder mehr, sondern einen 6-Zylinder. Das sind natürlich klar, das sind doch immer nicht die richtigen Entscheidungen, aber sie sind schon deutlich reduzierter in der CO2-Bilanz als in einem 8-Zylinder. Also unterm Strich können wir nicht sagen, dass das allen den Leuten nichts angeht, sondern sie versuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten was zu tun. Und letzter Satz dazu, diese Möglichkeiten könnten politisch natürlich deutlich besser sein, denn machen wir uns nichts vor, solange wir die fossilen Energieträger weiter bezuschussen. Ich sage nur 7 Milliarden für die Dieselsubventionierung, fast 5 Milliarden, wir haben es jetzt nochmal nachgeguckt, für die Entfernungspauschale und fast genauso viel, nämlich 5 Milliarden für die Privilegierung des Verbrenner-Diesel- oder Benzinautos als steuerlich vergünstigtes genutztes Fahrzeug in der Firma. Das sind alles Unterstützungsmaßnahmen der bestehenden Technik. Solange diese so massiv passiert, werden wir natürlich mit einem Wandel schwer tun.
Sie haben jetzt ganz, ganz viele Faktoren genannt, die die Entscheidung des Individuums beeinflussen, was ja im Prinzip wirklich dann auch, glaube ich, der Kern auch Ihrer Forschung ist. Warum tun wir die Dinge so, wie wir sie tun und insbesondere in der Mobilität? Also Informationen haben ist das eine. Also auch das ist, glaube ich, ein bisschen ein Kernbefund, den man immer wieder hat, dass Menschen nicht ausreichend informiert darüber sind. Es gibt, glaube ich, auch einfach sehr, sehr viele Mythen über das Elektroauto. Also Reichweite ist ja immer so ein Thema, wo die Leute sagen, ich komme damit ja nicht dahin, wo ich hin will. Wo man natürlich sagen muss, schau dir doch mal die Wege an, die du tatsächlich zurücklegst. Die allermeisten Wege kannst du damit problemlos zurücklegen und für die anderen findet sich wahrscheinlich eine Lösung. Das zweite ist natürlich dann so ein bisschen vielleicht Lobbyarbeit. Sie haben die Werkstätten genannt. Sie haben die Automobilindustrie genannt, die offensichtlich nicht das allergrößte Interesse daran hat, dass wir alle nur noch auf Elektroautos setzen. Sie haben gesagt, die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, die es ermöglichen, solche Entscheidungen einfach und vor allen Dingen auch wirtschaftlich sinnvoll zu treffen. Und dann ist noch der Faktor Zeit da, ne? Also Heizung ist ja ein super Beispiel. So eine Heizungsanlage hält 25 Jahre. Einmal pro Generation wird sie ausgetauscht und sie ist halt erst dran, wenn sie dran ist. Es macht keinen Sinn, eine funktionierende, gute Heizungsanlage rauszureißen und zu ersetzen, selbst wenn das der Energiewende vielleicht helfen würde. Was ist denn der wichtigste Faktor, wenn man versuchen will, Menschen zu den rational sinnvollsten Entscheidungen zu bewegen, damit die Transformation möglichst einfach und schnell geht?
Ja, wir waren bei der Elektromobilität eigentlich auf gutem Weg. Also nochmal, es braucht natürlich die Einsicht in eine Verhaltensänderung. Die ist da, das kann ich jetzt als Sozialforscher wirklich behaupten, dass das empirisch nachweisbar ist. Das Umweltbundesamt macht das übrigens auch schon seit längerem. Ja, wir müssen uns verändern im Rahmen natürlich unserer Möglichkeiten. Und natürlich ist im Verkehr mittlerweile fast ein Drittel aller CO2-Emissionen insgesamt, also das ist das große Thema im generellen klimapolitischen Ansatz und da ist das Auto natürlich als größter Emittent ganz, ganz wichtig und deshalb ist Elektromobilität nicht das einzige und nicht das wirklich allheiligste Mittel, aber es ist ein ganz, ganz wichtiges und deshalb ist die Elektrifizierung der Antriebe, auch da haben wir ja neueste Studien unterm Strich, deutlich besser als vorhandene Verbrenner zu optimieren. Und wir hatten ja eine entsprechende Förderlandschaft, eine Förderkulisse von der Forschung bis über die Prämien. Die ist aber eingebrochen, die ist abgebrochen worden. Wir haben auch keine Unterstützung mehr für elektrische Busse, für LKW-Unterstützungen. Und damit kann man einen Transformationsprozess natürlich nicht einleiten. Zumal dahinter auch, sie hat es schon angedeutet, der Wille der Automobilindustrie nicht wirklich erkennbar ist, wirklich proaktiv selber elektrische Antriebe umzusetzen. Man erlebt gerade in China ein Desaster, dass die deutschen Autos dort nicht mehr sich behaupten können und man sich dann doch mehr auf andere asiatische Märkte, auf arabische Märkte konzentriert. Wir sehen einen Abfluss der Wertschöpfung. Deutsche Autohersteller, die Märkte werden eher woanders gesucht als bei uns. Und man wartet natürlich, und das ist das größte Thema, und das sagen die Kollegen auch ganz offen, natürlich auf E-Fuels. Ne? Die E-Fuel Alliance, die es gibt, geht davon aus, dass jeder Verbrenner, der noch da ist, ein guter ist, weil er dann die entsprechenden Investitionsvolumina aktiviert. Und so wird im Moment auch ganz offen gehandelt. Und wir haben ja einen Bundesverkehrsminister, der alles dafür getan hat, dass E-Fuels eine Option auf europäischer Regulierungsebene ist und bleibt und dass der Verbrenner aus Stieg, den man formal beschließen wollte, immer wieder verzögert wird. Und wir in Deutschland natürlich alles dafür tun, dass eben genau diese elektromobile Batteriedominanz nicht eintritt.
Was glauben Sie, warum das so ist? Warum ist das nicht gewollt an bestimmten Stellen?
Man möchte mit, vor allen Dingen die Frage, wer ist der Akteur eigentlich? Es ist nicht die Autoindustrie, die sagt, okay, wir gehen auch mit den jetzigen umher, aber ich glaube schon, auch wenn der VDA das ein bisschen dementiert, aber ich glaube schon, dass die Hersteller sagen, wir haben nun mal eine Kernkompetenz, das ist der Verbrennermotor. Wir können ja gerade bei Sarah Wagenknecht das auch wieder nachlesen, bei der AfD auch. Klare, also Sarah Wagenknecht, CDU und AfD, selbe Position, muss man hier mal wirklich sagen, ein Querfront für die Rettung des Verbrennungsmotors, weil man sagt, das ist deutsche Kernkompetenz. Ein Diesel, ein Ottomotor kann keine Industrie besser als die deutschen. Und wenn wir da jetzt mit E-Fuels kommen oder noch ein bisschen besser optimieren, schaffen wir viel mehr, als wenn wir jetzt elektrische Antriebe nehmen. Da kommt der Chinese, da kommt der Japaner, da kommt der Koreaner und die schaffen hier mehr Märkte. Also heißt es, auf deutsche Technik setzen. Und das halten wir natürlich für fatale Strukturen, weil dann der Wandel blockiert wird. Man muss die Verbrenner halten, weil man sonst nicht das Volumen für die Investitionen schafft. Und er wird heftig hinter den Kulissen gerungen. Also, dass jetzt die Elektromobilität einfach sich durchsetzt und einfach vom Himmel fällt, das haben die Akteure, einschließlich meiner Person, völlig naiv unterschätzt. Das wird nichts, wenn wir jetzt nicht wieder aktiv politisch dafür kämpfen, dass die Rahmenbedingungen und die Randbedingungen, dass die steuerlichen Vorhaben eingesetzt werden. Vielleicht hier auch nochmal zusammenfassen. Abbau der Dieselsubventionierung sofort. Abbau der 1%-Regel für Verbrenner sofort und Entfernungspauschale nur noch für batterieelektrische Autos, dann hätten wir einen sehr schnellen Wandel. Und wenn man dann noch die entsprechenden Fahrzeuge hätte, die ja mittlerweile aus chinesischer Produktion schon sozusagen im Schiff unterwegs sind und schon zum Teil dastehen, dann hätten wir relativ schnell die 15 Millionen, die aber bis 2030 auch nochmal eine Zahl zu nennen, bräuchten, um die Klimaziele einzuhalten. Die könnten wir dann vielleicht zwar nicht 2030, aber vielleicht 2035 erreichen.
Letzte Frage zum Thema Elektrifizierung. Nicht nur das Auto wird ja elektrifiziert, sondern auch Fahrräder und Roller, ob das jetzt Motorroller sozusagen sind oder die berühmten E-Scooter. Da frage ich mich manchmal, ist das denn eigentlich der richtige Weg, einen Antrieb, der sonst mechanisch funktioniert hätte im Fall von kleinen Rollern und Fahrrädern, zu elektrifizieren? Was ja dann wieder Energie kostet, die erstmal generiert werden muss?
Ja, das ist sicherlich eine typisch deutsche Frage. Ne? Man könnte es natürlich noch britannischer machen. Aber man kann sehen, dass wir im Moment bei der Fahrradindustrie robben wir uns auf einen Anteil der Pedelecs, also der pedalelektrischen Unterstützung, auf fast 50%. Also das ist eine ungeheure Popularisierung des Rads. Gerade bei Randgruppen, die man bisher nicht im Kern hatte, also die Fahrradindustrie, die Fahrradnutzung wird populärer, sie geht von ihren üblichen Verdächtigen raus, sie kommt endlich aus der Nische raus, sie wird sichtbarer.
Aber kann man denn zeigen, dass Wege, die vorher beispielsweise mit einem Auto mit Verbrennermotor durchgeführt wurden, durch E-Fahrrad beispielsweise ersetzt werden?
Ja, kann man sehr wohl. Also der Anteil des Fahrrads ist gerade in Ballungsgebieten, da wo Infrastruktur dort ist, wo sichere Fahrradwege da sind, deutlich gestiegen und das in der Tat. fast ausschließlich zu Lasten des Autoverkehrs. Denn woher kommen denn die vielen Fahrradfahrer? Die kommen tatsächlich nicht von Bus und Bahn, sondern die kommen vom Auto. Das heißt, die klassische Perspektive ist, der Autofahrende fährt weniger Auto, fährt mehr Rad. Gerade während der Pandemie haben wir das gemerkt. Und dort, wie gesagt, wo Fahrradwege da sind, tut man das auch. Also wir haben Städte wie Leipzig, wie Dessau, die schon jetzt beim Model Split, also bei der Anteil der Verkehrsmittel auf den Markt, wo das Fahrrad schon die Nummer eins ist. In Berlin sind wir nicht weit weg davon und das wird auch im Ruhrgebiet irgendwann mal ein Thema, wenn man denn entsprechend mal endlich die entsprechende Fahrradwege hätte. So, und das bei den Scootern, bei den E-Scootern, die sind natürlich für Menschen, die etwas konservativer sind, immer etwas schwierig, aber das ist die erste und letzte Meile. Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft mit dem ÖPNV. Ich halte die E-Scooter für die beste Innovation oder die tollste Erfindung der letzten 20 Jahren im Verkehr. Das ist eine wunderbare Geschichte, die kann nämlich jetzt dazu führen, und das tut sie auch schon, dass U-Bahnen und Busse und Bahnen endlich mal erreicht werden können, dass wir endlich mal höhere Nutzungszahlen bekommen. Wenn das jetzt ordentlich organisiert wird, mit entsprechenden Strukturen, mit Angebotsprofilen und in den entsprechenden Paketen, wie hier in Berlin mit Yelby schon möglich, dann schaffen wir da auch deutlich mehr ÖV-Anteile durch die E-Scooter.
Sie haben gerade gesagt, gerade E-Bikes sind spannend für die Orte, wo die Fahrradwege vernünftig ausgebaut sind. Das trifft ja sowohl auf die Stadt als auch auf das Land zu. Das heißt, es kann ja auch auf dem Land ein sinnvolles Verkehrsmittel sein, wenn eben die Infrastruktur stimmt und man da nicht auf der Landstraße dann sein Leben riskieren muss. Aber prinzipiell ist das natürlich ein großer Unterschied, was Mobilität angeht, auch in der Stadt und auf dem Land. Wie sieht denn die Zukunft der Mobilität auf dem Land aus?
Ja, vielleicht noch, bevor wir zum Land kommen, noch mal kurz zum Fahrrad. Wir haben natürlich hier ein strukturelles Problem, dass die Fahrradwege in erster Linie in kommunaler Hand liegen. Und wenn man das analog den Autos sieht, mit Autobahnen und Bundesfernstraßen, dann sieht man, dass Fahrradinfrastruktur auch völlig dilettantisch gebaut wird. Wir brauchen eine deutsche Fahrradbau GmbH, so eher analog der deutschen Autobahn GmbH, die dann dafür da ist, dass Kommunen bestellen können und sagen, ich will hier einen Fahrradweg, ich will das so und so haben, und dann wird das von einer zentralen oder von einer überregionalen professionellen Firma gemacht und nicht in der heimischen kleinen kommunalen Küche gekocht. Da wird das nichts, da kommt das nichts, da sind wir völlig verzweifelt. Wir haben, um da auch nochmal eine Zahl zu sagen, in den besten Zeiten unter die Scheuer, man glaubt es kaum, 1,2 Milliarden.
Der damalige Verkehrsminister von der CSU.
Investitionsetat für Ausbau von Infrastruktur hatten, und jetzt sind wir im neuen Ansatz von Herrn Wissing bei 400 Millionen gelandet, also mal als Drittel davon. Und die Haushalte, die ich dazu kenne, sagen mir zynisch, auch die kriegt ihr nicht abgebaut, weil ihr gar keinen Abfluss habt, weil ihr das zu dilettantisch macht, in komplizierten Ausschreibestrukturen kommunal unterwegs sein. Da wird das nichts. Das Ruhrgebiet ist das beste Beispiel, denn Schnellwege kommen nicht vorwärts, die Infrastruktur wird nicht ausgebaut. Köln ist auch nicht viel besser, Düsseldorf könnte auch deutlich mehr machen. Das sind typische strukturkommunale, halbprofessionelle Strukturen.
Wenn ich da kurz einhaken darf, bevor wir zu Land kommen. Es ist ja auch in Düsseldorf ist ein super Beispiel so, dass bevor wirklich große Fahrradwege-Ausbauprojekte angegangen werden, oft erstmal ein langwieriger Verkehrsversuch vorgeschoben wird, um zu testen,
genau,
was denn passiert, wenn die Leute Fahrrad fahren.
Genau, man muss erstmal alles, als Forscher sage ich natürlich wunderbar, es muss erstmal alles beforscht werden. Aber wir wissen es natürlich schon lange. Also wer Fahrradstreifen, sichere Fahrradstreifen sät, erntet wirklich Fahrradverkehr. Das ist also mittlerweile international gut. Und nochmal zum Fahrrad, vielleicht auch nochmal, es beliebt die Innenstädte. Wir haben da jetzt sehr viele Untersuchungen zu gemacht, sehr viel investiert. Dort und alle Städte, auch Düsseldorf, auch Köln, alle die ganze Rheinebene, muss die Innenstädte aktivieren. Die Menschen sind im digitalen Nirvana verschwunden, sie ziehen sich zurück privat. Wir haben eine Dominanz des Autoverkehrs nach wie vor. Das schafft keine Einzelhandelsumsätze, das schafft keine urbane Qualitäten. Fahrrad schafft diese urbanen Qualitäten. Das wissen wir selbst aus den USA. Also der Fahrradverkehr ist nicht nur verkehrspolitisch und gesundheitspolitisch, sondern auch strukturpolitisch und vor allen Dingen wirtschaftspolitisch ein Muss. Es muss also mehr passieren. Aber wir haben es nicht umsonst jetzt ums Land gedrückt. Im Land ist alles natürlich anders und das Land hört schon hinter der Wendeschleife der Straßenbahn, beginnt das Land schon. Da hört die Stadt nämlich auf und da ist in Deutschland fast 60-70% sind wir ländlicher Verkehr, auch wenn wir zersiedelt und in Großsiedlungen zusammen sind, aber auch Großsiedlungen sind verkehrspolitisch gesehen ländlicher Raum, weil ich eben diese Dichte der U-Bahn, der S-Bahn, der Straßenbahn nicht habe und daher in einer modernen Welt lebt. Sie hatten es eben schon gesagt, das Auto ist im Kopf, das Auto strukturiert uns und da können wir im ländlichen Raum nicht sagen, jetzt mach doch mal Bus oder Bahn. Wir haben es beim Deutschland-Ticket gesehen. Es fehlt der Zugang. Und da ist die erste und letzte Meile das strategische Ziel. Das heißt, wir müssen das Auto im ländlichen Raum, oder wenn man mal unter dem Strich sieht, wird das Auto in den Ballungsräumen an Bedeutung verlieren, an Menge und auch an Einfluss. Im ländlichen Raum wird es eher gewinnen, weil wir uns nicht leisten können, mit leeren Bussen durch die Gegend zu fahren. Oder mittlerweile sind die Busse fast ganz leer. Wir haben das jetzt nochmal in unserer Studie untersucht. Es gibt praktisch keinen Jedermann, so heißt es, verkehrspolitisch Verkehr in ländlichen Räumen. Das sind nur Zweigsverkehr durch Schüler auszubilden und Menschen, die keinen Führerschein haben, meistens nicht deutscher Herkunft, die sitzen in den Bussen. Der Rest sitzt im Auto und davon jede Menge. Das kann man ändern, indem man sagt, in Sekundenbruchteile kann jedes Auto, was bisher privat betrieben ist, ein öffentliches werden, nämlich indem man andere Leute mitnimmt. Oder indem man sagt, Busse und Bahnen sollen sich darauf konzentrieren, wo sie noch Bündelungsfunktionen haben, also zwischen einem Hub und einem anderen Hub, einem guten Bahnhof mit hoher Frequenz, einem anderen Bahnhof mit hoher Frequenz, und der Rest, die letzte und erste Meile, wird mit sogenannten On-Demand-Verkehren gemacht. Also man ruft an, man kommt, Anruf-Sammeltaxi für uns älteren Zuhörenden ist das Thema heute, On-Demand. Und da kriegen wir vieles besser hin. Wir könnten Taxi- und Mietwagensysteme einbauen. Wir hätten ratzfatz alles parat. Wir könnten diese Preise für diese Taxi- und Dienste auf den Preis des ÖPNV reduzieren, wenn wir nämlich die Busse einsparen. Der Buskilometer kostet fast 6 Euro mittlerweile, der Taxipreis 2 Euro. Klar sagt man, im Bus sitzen ja mehr. Nein, im Bus sitzen eben nicht mehr, sondern das können wir im Taxi besser machen. Und da könnten wir gerade im ländlichen Raum sehr schnell, NRW denkt darüber nach, aber man denkt immer noch, man müsse den Bus retten durch Rufbus oder durch Bürgerbus. Aber der Bus ist im Zeitalter des Automobils, hat er seine Bedeutung als flächendeckendes Erschließungsverkehrsmittel verloren. Es gibt keine Zukunft für Busse im ländlichen Raum. Sollte man diesen Zopf endlich mal abschneiden, dann hätte man mehr Denkraum, mehr Handlungsraum, mehr Handlungsnotwendigkeit.
Aber nur, dass ich das verstehe, was Sie konkret meinen. Sie reden jetzt davon, dass, sagen wir mal, ich wohne auf dem Land, ich schaffe mein Auto ab. Immer dann, wenn ich einen Transport habe, also ich will von A nach B kommen, dann bestelle ich über eine App oder telefonisch ein Taxi, ein klassisches Taxi. Oder reden wir davon, dass ich mitfahre bei jemandem, bei einer Privatperson?
Beides. Wir haben auch Möglichkeiten des Mitfahrens, des organisierten Mitfahrens. Das muss ich nur mal einspielen, dass man mögen ja manche, zum Beispiel Fortuna-Fans könnten sich zusammentun, DEG-Fans könnten sich zusammentun, FC-Fans könnten sich zusammentun. Also das funktioniert wirklich wunderbar bei BlaBlaBlaCar schon. Das kann man auch regional machen. Aber der große Satz ist tatsächlich mit dem Titel Fahrt alle Taxis zu umfahren. Das heißt, ich bestelle, wie ich das kenne, ein Taxi und ich weiß, es kostet so viel wie ein Bus. Und ich habe natürlich ein bisschen Zeit, bis es kommt. Es kommt nicht sofort wie in der Stadt und ich kann es auch nicht winken. Und manchmal sitzt schon jemand drin oder schon zwei. Und dann fahren die nochmal 2, 3 Detours. Aber am Ende weiß ich sehr genau, digital immer erkennbar, wie lange ich brauche zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist in der Regel nicht Paris. Ne? Taxi nach Paris wird es nicht sein, aber auf jeden Fall einen nächsten hochperformanten, das heißt sehr schnell frequentierten Zugbahnhof. Und davon hat NRW noch jede Menge.
Aber wenn man Taxi fährt, spart man dann CO2 doch nur, wenn andere Leute mitfahren oder wenn man weniger Wege macht, oder?
Richtig. Natürlich, wenn ich jetzt 1:1 ersetzen würde, dann wäre das sicherlich nicht so der richtige Punkt. Aber insgesamt haben wir natürlich schon hier Piloten hinter uns. Und es ist auch nicht, dass wir das jetzt neu erfunden hätten. Es gibt schon in Freudenstadt oder in Vechta oder jetzt auch in Bischof-Dannenberg Versuche. Und alle zeigen, dass man natürlich in der Tat, wenn der Aufwand steigt, ist man eher bereit, Fahrten, die man nicht unbedingt machen will, nicht zu machen. Und wenn man diese Fahrten noch bündelt, also weniger fährt und diese weniger Fahrten bündelt, dann spart man sehr wohl CO2. Die meisten sagen ja, ich fahre ja gerne Bus und Bahn, wunderbar, aber wenn ich nicht von A nach B komme, wenn ich dann immer erst kompliziert zum Bahnhof muss und dann vom Bahnhof, bis ich da an meinem Ziel bin, dann fahre ich doch gleich mit dem Auto. Diese ganzen Summen zusammen geben eine deutliche CO2-Einsparung her.
Ist noch ein Weg dahin, aber naja, wir sind ja auch beim Thema Mobilität. Ganz herzlichen Dank, Professor Andreas Knie.
Bitteschön.
Wie sieht's denn eigentlich aus mit E-Mobilität? Wie sieht's aus mit Sharing? Und was macht ein Verkehr in einer Stadt wie Düsseldorf eigentlich aus? Darüber spreche ich jetzt mit Klaus Schüssler, der bei den Stadtwerken in Düsseldorf intensiv sich mit dem Thema New Mobility auseinandersetzt. Ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ich glaube, damit wir nicht alles durcheinander bringen, würde ich ganz gerne tatsächlich mit dem Thema E-Mobilität einmal anfangen. Ich glaube, da denken alle zuerst an E-Autos. Und wenn man an E-Autos denkt, denkt man als nächstes an Ladesäulen. Und in meiner Straße gibt es seit, ich weiß gar nicht, ein paar Wochen, ein paar Monaten vielleicht jetzt eine Ladesäule. Das löst für mich tatsächlich zum ersten Mal die Frage, was würde ich denn machen, wenn ich ein E-Auto hätte? Ich könnte es jetzt relativ fast vor meiner Haustür aufladen. Das ist natürlich, glaube ich, für viele Leute so ein Argument, insbesondere Mieterinnen und Mieter in der Großstadt. Wie ist es denn mit der Ladeinfrastruktur in Düsseldorf? Wie weit ist die Stadt da?
Wenn wir uns die Benchmarks angucken, also den Vergleich Düsseldorf mit anderen Großstädten, sieht es in Düsseldorf sehr gut aus. Die Stadt Düsseldorf ist weit vorne. Auch die Schnellladeinfrastruktur wird weiter ausgebaut von Tankstellenbetreibern und natürlich auch von den Stadtwerken Düsseldorf. Wir haben 2015 angefangen, sehen uns als Pionier, sind auch dann ab 2020 sehr intensiv ins Risiko gegangen. Das ist schon teuer, Ladeinfrastruktur.
Risiko heißt, Sie haben investiert und Sie waren sich nicht sicher, ob das eine gute Investition ist?
Das kann man so sagen. Ja, Sie sehen ja, wie auch Diskussionen laufen zum Thema Ladeinfrastruktur. Als wir wirklich dann sehr intensiv auch uns über Businesspläne unterhalten haben, kamen natürlich auch viele Gegenargumente. Wir sind aber jetzt da und teilweise freuen wir uns auch drauf, das wahrzunehmen. Düsseldorf ist flächendeckend versorgt. Ich freue mich auch über Ihr Eingangsstatement. Die Wahrnehmung ist da. Alle 50 Düsseldorfer Stadtteile haben öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur. Das ist gut für den Wirtschaftsstandort Düsseldorf. Das ist gut für die Elektromobilität. Wir werden uns weiter für die Vergrünung einsetzen. Vergrünung heißt, der Ladestrom, den wir anbieten, das ist Ökostrom. Auch bei unseren Ladepunkten, bei Firmen, bei Privatpersonen. Und erlauben Sie mir eine Ergänzung noch. Auch die Ladetarife sind attraktiv. Auch wenn gerade mal wieder ein paar etwas fragwürdige Studien kursieren. Wir sind im unteren Mittelfeld in Düsseldorf. Und ich glaube, wir liefern gute Argumente, um umzusteigen von Verbrennerfahrzeugen zu Fahrzeugen, und das betone ich hier mal, weil auch das wird ja immer gerne heiß diskutiert, zu Fahrzeugen, die einfach keine Auspuffanlage haben und folglich auch keine Auspuffemissionen verursachen.
Das ist ja gerade in einer Stadt wie Düsseldorf ein Faktor, ne? Wir hatten in der Vergangenheit schon größere Diskussionen über beispielsweise Luft-Umweltbelastung, also Feinstaub und Ähnliches, große Probleme und haben große Anstrengungen unternommen, damit wir nicht ein Dieselfahrverbot beispielsweise auferlegt bekommen oder Ähnliches. Sie haben gerade gesagt, viele Ladepunkte und viele Möglichkeiten für E-Auto-Besitzerinnen und Besitzer, ihr Auto aufzuladen, sind gut für den Wirtschaftsstandort Düsseldorf. Inwiefern ist das ein Faktor?
Wir versorgen ja auch viele Firmen mit Ladeinfrastruktur. Das heißt, wir haben Logistikfirmen, die umgestellt haben. Wenn einfach die Überlegung vollzogen wird, liefere ich jetzt Pakete oder Ähnliches mit einem Verbrennerfahrzeug aus, hole mir in diesen jetzigen Zeiten, in denen wir einfach sind, auch das ein oder andere Negativargument, kann ich dort auch positiv für die Firma etwas tun. Dann natürlich Düsseldorf als Touristikstandort. Das heißt, für Hotels beispielsweise, auch hier statten wir Hotels mit Ladeinfrastruktur aus oder eben klassische Shoppingmöglichkeiten. Ich glaube, das tut dem Wirtschaftsstandort Düsseldorf schon gut. Man muss dran glauben. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt in den heutigen Zeiten.
Jetzt haben Sie ganz am Anfang gesagt, wenn man sich die Benchmark anguckt, also wenn man Düsseldorf mit anderen Kommunen vergleicht, stehen wir gut da. Die traurige Wahrheit ist natürlich, dass wir insgesamt in Deutschland noch nicht so wahnsinnig weit sind, wie wir vielleicht gerne wären, was Ladeinfrastruktur beispielsweise angeht. Gibt es denn konkrete Ziele, die sich Düsseldorf gesetzt hat, auch im Hinblick darauf, dass die Stadt ja sehr bald schon, ich glaube 2035, klimaneutral sein will?
Natürlich gibt es konkrete Ziele. Wir haben klare Ausbauziele. Also wie gesagt, ein wichtiger Aspekt war, dass wir die öffentliche Ladeinfrastruktur in jedem Stadtteil realisieren. Wir verdichten weiter. Wir wollen das aber auch immer auch ja passend mit dem Hochlauf machen. Das heißt, wir wollen auch nicht zu viel machen, weil natürlich müssen wir auch schauen, dass Menschen, die noch nicht so weit sind, jetzt auch nicht überfordert werden. Wir wollen wirklich so wachsen, wie auch der Markt an E-Fahrzeugen wächst. Und wichtiger Punkt, wichtiges Ziel für uns ist auch der Ausbau von Ladeinfrastruktur am Firmenstandort. Da können wir jetzt noch ein bisschen mehr tun, da brauchen wir aber Partner. Weil das ist einfach der Punkt, fahre ich mit dem E-Fahrzeug in meine Firma, kann dort aufladen. Vielleicht an dieser Stelle die wichtige Bemerkung, weil das ja auch immer gerne diskutiert wird, die durchschnittlichen Fahrkilometer pro Tag, das sind 50 Kilometer. Das kann mittlerweile wirklich jedes E-Auto. Jetzt könnte man sagen, okay, ich wohne 50 Kilometer entfernt, wie komme ich denn wieder zurück? 100 Kilometer schaffen die modernen auch, das nur mal am Rande. Aber es würde natürlich helfen, wenn sich noch mehr Firmen engagieren würden, um das Laden am Arbeitsplatz zu ermöglichen, wenn sich noch mehr Anbieter von Shoppingmöglichkeiten engagieren, das Nachladen am Standort, wo ich etwas kaufe, anzubieten. Das sind die Ziele. Das müssen wir aber mit Partnern realisieren, weil, das hatte ich ja im Eingangsstatement gesagt, das ist nicht zum Nulltarif zu machen. Ladeinfrastruktur kostet Geld in der Anschaffung. Auch der Betrieb, die Instandhaltung ist nicht kostenfrei zu haben. Und da legen wir uns, denke ich mal, auch attraktive Ziele, auch herausfordernde Ziele. Wir wollen schon, dass unsere Ladeinfrastruktur vernünftig, verlässlich läuft. Können Sie sich vorstellen, wenn wir Ladeinfrastruktur im öffentlichen Bereich haben, da wird auch schon mal was kaputt gemacht oder kann auch schon mal was ausfallen. Das sind schon Herausforderungen, vor denen wir stehen.
Plus, wenn tatsächlich alle, die jetzt einen Verbrennermotor fahren, eines schönen Tages mal ein E-Auto fahren sollten, dann brauchen sie natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr grünen Strom, als sie jetzt haben. Der muss ja irgendwo herkommen. Und da sind wir dann bei größeren Themen, nämlich bei der Frage, haben wir eigentlich genug Windkraftanlagen, Solaranlagen dafür?
Sehr gute Frage. Freut mich wirklich. Also ich hatte im Eingangsstatement nicht gesagt, ich bin seit 30 Jahren in der Energiewirtschaft. Und ja, wir hatten im letzten Jahr ein schönes Ereignis am 31.12. oder ich sage jetzt mal im Januar. Wir haben nämlich im letzten Jahr erstmals die Marke erreicht, dass mehr als 50% der Stromversorgung aus regenerativen Energien kam. Wir haben keine Blackouts gesehen oder keine, die immer hochstilisiert werden. Der Ausbau geht weiter, sehr, sehr intensiv. Im Vertrieb bieten wir über die Energiedienstleistungen PV-Anlagen für unsere Kundinnen und Kunden an. Wir haben eine eigene Tochter, die Grünwerke, die große Freiflächenanlagen für PV, die Windenergiekraftanlagen projektiert. Das heißt, der Ausbau geht weiter. Und jetzt komme ich zu einem meiner Lieblingsthemen. Und zwar, welchen Beitrag kann denn die Elektromobilität hier leisten? Wie wir wissen, sind die regenerativen Energien Schwankungen unterlegen. Es ist nicht immer Sonne da, es herrscht nicht immer Wind. Strom ist eigentlich nicht speicherbar. Es gibt eine Ausnahme, das sind Pumpspeicherkraftwerke. So, und jetzt vielleicht eine spannende Zahl. Die gesamte Akkuleistung der jetzt schon verfügbaren Autos überschreitet jetzt schon die gesamte Leistung der Pumpspeicherkraftwerke. Am Jahresende sind wir mit etwas Glück wahrscheinlich im doppelten Bereich. So, das wird jetzt die Herausforderung sein, diese Akkuleistung zu nutzen, um noch mehr regenerativen Strom ins System zu integrieren, mit digitalen Lösungen und Ähnliches. Ich glaube, eine große Herausforderung für alle Spezialisten, Ingenieure für die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts, was ja, wie wir alle immer wieder hören, entscheidend ist für die weitere Entwicklung des Klimas. Und da setze ich drauf und ich habe da sehr große Hoffnung. Da bin ich wirklich begeistert, beziehungsweise ich hoffe, dass ich irgendwann begeistert sein werde, wenn dort Lösungen gefunden werden.
Also mit anderen Worten, eines schönen Tages werden die Elektroautos, die in so einer Stadt wie Düsseldorf rumfahren, auch noch gleichzeitig als Energiespeicher fungieren.
Das geht ja jetzt schon. Das geht ja jetzt schon. Es gibt ja, ich nenne es einfach mal Freaks, die genau das jetzt Menschen beweisen wollen. Gehört ein Stück weit ein bisschen Kleingeld dazu, gebe ich zu. Also der Häuslerbesitzer, der oben die PV-Anlage hat, der unten Speicher hat, der ein Elektroauto hat, der sein Smartphone entsprechend nutzt, der jeden Tag auch ein bisschen da drauf guckt und fleißig irgendwelche Posts absetzt und sagt, so, heute habe ich wieder zum Nulltarif geladen. Die gibt es. Es funktioniert ja heute schon. Natürlich ist es eine große Herausforderung, das im weiteren Maße auszuweiten. Das heißt, dass solche Lösungen auch eben für den Nicht-Häuslebesitzer dann realisiert werden können. Aber ein bisschen Fantasie darf man ja haben.
Auf jeden Fall, bei Zukunftsauto sowieso. Sie haben vorhin gesagt, für viele Menschen ist das vielleicht noch ein kleiner, ich sag mal emotionaler auch Hemmschuh, die Vorstellung, dass man eben nicht mehr 400, 500 Kilometer mit seinem Auto zurücklegen kann, sondern in Anführungsstrichen erstmal nur 300. Und dann stellt sich oft die Frage, na gut, zur Arbeit und zurück komme ich jeden Tag und das ist kein Problem, aber ich will ja auch mit meinem Auto in Urlaub fahren, ich will meine Großtante in Hassenich gesehen besuchen, ich möchte auch längere Fahrten damit unternehmen können. Das Auto ist natürlich immer auch weiterhin verbunden, so ein bisschen mit persönlicher Freiheit, mit individueller Bewegungsfreiheit, ohne dass ich jemanden fragen muss. Ich muss nicht auf den Bus warten, sondern ich steige einfach ein und düse los. Und wenn ich Lust habe, kann ich von jetzt auf gleich nach Paris fahren. Könnte ich natürlich mit dem Zug von Düsseldorf auch prima, aber das kann ich dann eben mit dem Auto, auch wenn der Zug gerade nicht fährt. Das heißt, einerseits müssen wir uns natürlich vielleicht ein bisschen von liebgewonnenen Gewohnheiten trennen, sofern die Technologie nicht hinterherkommt. Andererseits gibt es natürlich auch noch andere Ideen und da kommen wir vielleicht zum Thema Sharing. Es ist ja nicht gesagt, dass man immer mit dem eigenen Automobil nach Paris fahren muss, sondern man kann sich ja auch überlegen, seine Großtante vielleicht mit einem Sharing-Fahrzeug zu besuchen oder andere Dinge mit solchen Technologien zu machen. In Düsseldorf kümmert sich die Stadtwerke da ja auch mit drum. Was haben Sie da alles im Angebot?
Also ich bin kein Dogmatiker. Also alle Wege, die dazu führen, dass wir von den Treibhausgasemissionen deutlich runterkommen im Verkehrssektor, sind gut. Und auch Sharing kann einen Beitrag leisten. Bei Sharing, Carsharing, würde ich natürlich immer dafür werben, das mit einem E-Carsharing zu verbinden. Was machen wir? Wir bieten beispielsweise privaten Betreibern auch den Aufbau von Ladeinfrastruktur an. Da kann ich zahlreiche nennen, die auch mit uns sehr zufrieden sind. Wir selber engagieren uns auch im Sharing mit unserem Elektro-Roller Eddy, eine weitere Komponente von Mobilität ohne einen Auspuff. Und wir haben jetzt gerade kürzlich wieder neue 150 Eddy-Roller angeschafft. Bei dem Thema Sharing, oder der Eddy gehört ja zur Mikromobilität, da würde ich schon immer gerne auch noch mit einbeziehen, was sind denn die Alternativen dazu oder was, platt gesagt, was verdränge ich? Es bringt uns allen relativ wenig, wenn ich bei der Mikromobilität bin, wenn ich einen Fußweg oder einen Weg mit dem Fahrrad verdränge. Das heißt, das müssen wir schon immer genau sehen. Wir fühlen uns da mit dem Eddy ganz gut positioniert. Wir hoffen eben nicht, dass wir einen Fußweg oder eine Fahrradtour damit verdrängen.
Wie sorgt man als Anbieter dafür, einen Dienst oder eine Technologie bereitzustellen, die eben nicht den Fußweg oder den Fahrradweg verdrängt? Geht das über den Preis? Geht das über die Technologie an sich? Wie funktioniert das?
Na gut, also ich sage jetzt mal, der Eddy ist erstmal ein Fahrzeug für die Straße. Und der Eddy ist schon so ausgelegt, man muss sich einen Helm aufziehen, man nimmt am Straßenverkehr teil. Ich würde es mal, wir können es nicht hundertprozentig verhindern, aber ich würde schon sagen, der Anreiz ist da. Ich verdränge damit eine klassische Autofahrt, um zu einem etwas weiter gelegenen Standort zu kommen.
Also es ist anders als zum Beispiel so ein E-Scooter, der am Straßenrand steht, den man sich mal eben schnappt, drei Klicks auf seinem Handy macht und da macht es tütüt und man fährt los. Man braucht keinen Helm, man kann auf dem Fahrradweg fahren, man könnte theoretisch auch im Park damit fahren, das machen ja manche auch. Und beim Eddy hat man vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, die Schwelle ist ein bisschen höher, aber der Weg, den man damit dann bequem zurücklegen kann, ist auch ein bisschen weiter so.
Kann man so sehen. Also ich sage Ihnen jetzt mal einen Anwendungsfall. Ich bin jetzt auch nicht der typische Eddy-Fahrer, aber ich habe den Eddy wirklich zu schätzen gelernt als One-Way-Variante. Das heißt, man fährt zu einer Veranstaltung, zu einem Fest oder ähnliches und sagt, das ist jetzt gerade schönes Wetter, da fahre ich hin. Zurück komme ich vielleicht, ich kann den Eddy, weil es ein Free-Floating-Angebot ist, ich kann den Eddy dann dort stehen lassen und zurück überlege ich mir dann, wie ich zurückfahre. Vielleicht nimmt mich eine gute Freundin mit, vielleicht laufe ich auch zurück.
Je nach Pegelstand sozusagen. Ich weiß, was Sie meinen.
Ganz schlimmer Alter bin ich, glaube ich, raus.
Nee, gut, aber ich meine, reichen ja zwei Bier, dann kann man nicht mehr fahren. Aber der Punkt ist, ich muss nicht hin und zurück ein Taxi nehmen. Ich kann ein Taxi nehmen, wenn ich zurück will. Und das kann auch ein Verbrenner sein, aber den Hinweg habe ich mir schon mal gespart.
Genau. Also der Klassiker ist beispielsweise die Rheinkirmes. Das wird von unseren Kundinnen und Kunden immer sehr, sehr gerne angenommen. Ich fahre mit dem Eddy zur Rheinkirmes, da mache ich tolle Sachen auf der Rheinkirmes. Zurück werden sich schon Wege finden.
Absolut. Oder Europameisterschaft fällt mir jetzt gerade ein. Ich weiß jetzt nicht, wie nah man ans Stadion rankommt mit einem Eddy, aber es ist auf jeden Fall ein weiter Weg unter Umständen, wenn man ihn beide Wege zu Fuß zurücklegen muss. Aber wenn man zurückgeht, hat man vielleicht gute Laune, hoffentlich jedenfalls, und kann einen schönen Spaziergang am Rhein machen. Das Sharing funktioniert ja in Ballungsräumen, glaube ich, sehr, sehr gut irgendwie. Trotzdem frage ich mich manchmal tatsächlich, warum nicht zum Beispiel hier in Düsseldorf und dem anliegenden Ruhrgebiet quasi nicht ein riesengroßer Sharing-Raum bereits entstanden ist. Wieso ist das immer noch so molekular? Selbst in Düsseldorf, muss man ja sagen, gibt es immer noch viele Orte, die man zum Beispiel mit Sharing-Autos nicht gut erreichen kann, weil man die da gar nicht abstellen darf auf Dauer. Wie kommt das eigentlich, dass das nicht geklappt hat, dass man sagt, okay, ist doch super, du kannst bis Dortmund den ganzen Raum nutzen, gewissermaßen. Es wäre ein riesiges Geschäftsgebiet für einen Anbieter.
Finde ich eine super Idee. Ja, nun. Aber ich kann jetzt keinen Einblick geben, wie das E-Carsharing oder das Carsharing funktioniert. Wir bieten die Ladesäulen.
Sie sind nicht selber Anbieter, ja.
Aber ich kann ein bisschen was ableiten von dem.
Sie kennen aber die Anbieter und sie gucken ja vielleicht auch ein bisschen rein in deren Denke, ne?
Genau. Ich glaube, ich kann ein bisschen was vom Eddy-Geschäft ableiten. Wie gehe ich mit Mietgeräten um? Wie bekomme ich Sachen zurück? Ich will mich jetzt hier nicht komplett beklagen, aber es ist schon manchmal erschreckend zu sehen, wie mit diesen Geräten umgegangen wird. Beim Eddy, vom Akkuklau, über ich schmeiß das Gerät einfach mal so hin. Ich möchte teilweise nicht wissen, wie es in Carsharing-Autos aussieht. Das heißt, sie müssen das alles wieder instand halten. Das kostet Manpower. Das kostet Aufwand, das kostet Geld. Die Grundidee ist gut, aber diese umzusetzen und auch dieses Free-Floating dann auch zu generieren, weil die Autos, das Beste ist ja immer derjenige, der es nutzt, stellt dann das Fahrzeug ab und jemand anderes nutzt es dann auch an der Stelle wieder. Aber was mache ich denn, wenn das Fahrzeug an irgendeinem Feldweg abgestellt wird? Das heißt, da muss ich wieder einen rausschicken, der es dann wieder in die Free-Floating-Region zurückbringt. Also, wie gesagt, sehr gefärbt jetzt durch die Eddy-Erfahrung. Zum Carsharing die Empfehlung, einfach da nochmal mit dem Spezialisten zu reden. Warum wird das nicht für die Ballungsräume angeboten? Ja, ich bin bei Ihnen. Wäre eine Komponente, um weitere fossile Fahrkilometer zu verdrängen.
Sie wären auch dafür. Da fühle ich mich sehr bestätigt. Prima. Schauen wir nochmal einmal ganz kurz in die Glaskugel. Was muss denn jetzt passieren, damit E-Mobilität und Sharing sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren rasend verbreiten?
Also eine Grundvoraussetzung ist die Rückkehr zu einer sachlichen Berichterstattung. Das ist ganz, ganz entscheidend aus meiner Sicht. Wir wissen gerade, in welchen Zeiten wir gerade leben. Ich glaube, dass die Elektromobilität neben dem ÖPNV, der ja auch viel mehr genutzt werden könnte, und darum geht es ja auch, die kurzfristig höchste Hebelwirkung hat, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Ich hatte angesprochen für die Zukunft, ich glaube, da ist noch einiger Nachholbedarf bei Firmen, Ladeinfrastruktur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Ja, und leider müssen wir sagen, das Ereignis gerade jetzt aus den letzten Tagen, dass man die wirklich jetzt nochmal aufarbeitet. Also ich spreche da von den Überschwemmungen in Süddeutschland. Ich spreche von den neuesten Studien, die sich jetzt einfach mal, und da gibt es unterschiedliche, die werden ja auch immer gerne in Frage gestellt, die sich einfach mal auch den letzten Sommer angeschaut haben. Das war der heißeste Sommer seit 1850, seitdem es Aufzeichnungen von Temperaturen gibt. Die Prognosen für den nächsten Sommer in der gerade nördlichen Hemisphäre sehen auch nicht wirklich rosig aus. Und das jetzt einfach nochmal sich anzuschauen und dann zu sagen, jetzt intensiviere ich einfach die Anstrengung, weil ich sage jetzt einfach mal für die Zukunft. Viele Voraussetzungen liegen bereits vor. Die E-Autos, ja, sie sind noch einen Tacken zu teuer, überhaupt keine Frage. Aber es gibt ja auch Anbieter, die schon sehr, sehr günstige anbieten. Da können wir jetzt ein ganz großes Fass aufmachen und sagen, so, jetzt sind wir dann irgendwann in der Zolldiskussion, die ja geführt wird, sehr intensiv in Amerika, sehr intensiv auch mittlerweile in der
Sie reden von Anbietern aus China.
Ich rede von Anbietern aus China oder auch aus anderen Ländern, die einfach auch schon attraktive E-Fahrzeuge anbieten können. Aber es gibt auch tolle europäische Hersteller, die eben auch schon sehr, sehr intensiv daran arbeiten, zu attraktiven Preisen E-Fahrzeuge anzubieten. Also es liegt eigentlich vieles vor. Aber ich muss leider sagen, die Diskussionen sind immer noch da, wo sie teilweise vor 5 Jahren waren.
Klaus Schüssler, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Danke.
Nächste Woche sprechen wir über eins meiner Lieblingsthemen, Essen. Ich nehme euch mit zu nachhaltigen Rinderzüchtern und spreche mit Spitzenköchin Cornelia Poletto über die Zukunft unserer Ernährung. Nicht verpassen!
Stellt euch eine wunderbare Zukunft vor, in der ihr automatisch benachrichtigt werdet, wenn eine neue Episode dieses Podcasts erscheint. Diese Utopie ist nur ein paar Klicks entfernt. Folgt Zukunftsorte in eurer bevorzugten Podcast-App und verpasst keine Folge mehr. Bis bald!